Wir wollen heute Morgen noch einmal so ein Lied betrachten. Psalme sind ja nichts anderes als Lieder. Und solch ein Lied wollen wir uns heute Morgen ansehen. Einen Vers ganz besonders aus diesem Lied, aus diesem Psalm. Ich meine den 116. Psalm. Den 116. Psalm. Der Vers, der uns ganz besonders auch da beschäftigen soll, ist der 7. Vers, aber natürlich steht er im Zusammenhang mit vielen anderen Versen und von daher lesen wir uns den ganzen Psalm auch durch. Er ist nicht zu lang und von daher können wir das auch ganz gut tun. Psalm 116. Er hat keine Überschrift in dem Sinn, dass uns ein Autor angegeben wird, aber der Autor ist dennoch klar, es ist Gott selbst, es ist sein Wort. Und von daher redet Gott mit uns. Ich lese uns den Psalm vor. Der Psalmist sagt Folgendes, und Gott sagt es genauso. Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Darum will ich ihn anrufen, mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach, Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Ich wurde aber sehr gebeugt. Ich sprach in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltaten an mir? Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ach, Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. In den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für Lieder. Lieder, die du selbst aufgeschrieben hast. Du hast die Psalmisten angeleitet durch deinen Heiligen Geist. Und so sind es Lieder, die von dir kommen, für unser Leben bestimmt. Wir danken dir für dieses Lied und bitten dich, dass du es in unser Herz einziehen lässt und an uns wirkst. So wie nur du ganz allein wirken kannst. In deine Hände legen wir uns. Ach, dass du Gnade schenkst zum Hören, wie auch zum Reden. Amen. Der 7. Vers ist es ganz besonders, der uns beschäftigen soll. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir wohlgetan. Wenn wir diese Bitte, dieses Gebetsanliegen des Psalmisten vor uns haben, spüren wir etwas von der Not und von dem Kampf, in dem er sich auch befunden hat. Es sind so viele Dinge, die er uns selbst auch nennt von seiner Not. In Vers 3 heißt es, die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Diese Not war es, die ihn dazu führte, so eifrig den Herrn zu suchen und dieses Verlangen zu haben, ich möchte wieder ganz neu die Ruhe und den Frieden Gottes für mich kennenlernen. Diese Not wird uns weiter geschildert, nicht nur im Vers 3, sondern auch Vers 6 und Vers 8 und Vers 11 finden wir etwas von dieser Not. Ich war ganz elend. Ich war ganz elend, sagt er in Vers 6. In Vers 8 sagt er, du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Fall. Und dann in Vers 11 erklärt er uns von seiner Bestürzung. Er erzählt uns, wie bestürzt er war. Ich sprach in meiner Bestürzung. Manches Mal ist es so, dass diese Not überaus hilfreich sein kann in unserem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt schon begriffen habt oder verstanden habt. Aber ich glaube, dass wir alle die gleiche Erfahrung machen. In der Not fällt es uns viel leichter zu beten. Wenn wir erschrocken sind, suchen wir viel mehr nach dem Frieden. Und wenn wir traurig sind, suchen wir viel mehr nach der Freude Gottes. Aber wehe uns, es geht uns etwas besser. Wir befinden uns nicht in einer großen Not. Wir kommen so einigermaßen zurecht. Wir haben Essen und Trinken. Wir haben eine Wohnung oder ein Haus. Wir können unser Leben leben. Dann ist es ganz einfach. Dann ist es wirklich möglich, dass wir Dinge vernachlässigen, die wir früher nie vernachlässigt hätten. Wir können jetzt für uns unser Leben gestalten. Und weil wir es können, sind wir jetzt nicht mehr so sehr auf den Herrn und sein Wort und die Gemeinschaft angewiesen. Manches Mal ist das so. Die Not bringt uns zusammen. Die Not, das hat die Gemeinde in der Kirchengeschichte über die Jahrtausende erlebt. Die Not macht die Gemeinschaft wertvoll. Aber vielleicht ist es so, dass wir noch gar nicht so weit sind. Ich habe mit Geschwister gesprochen in der vergangenen Woche. Die sagen zum Teil, wir haben wieder Gottesdienste, aber es kommen gar nicht alle. Die kommen könnten. Warum kommen sie nicht? Lädt der Herr Jesus nicht ein? Kann er ihnen nichts mehr geben? Ist der Gnadenthron, ihn aufzusuchen, nicht mehr schön? Kann man dort nicht mehr ihn loben und preisen? Ist es nicht manchmal verwunderlich, dass Möglichkeiten, die wir haben, dass wir sie nicht ergreifen? Wie viel Not muss noch kommen in unser Leben und in unsere Herzen, dass wir wieder aufwachen und ihn suchen, wie wir ihn früher einmal gesucht haben? Wo wir gesagt hätten, wenn jemand den Herrn nicht aufsucht, wo warst du gewesen? Wir haben dich vermisst. Wir sind zusammengekommen und haben gebetet und in der Bibel gelesen. Warum warst du nicht dabei? Wir waren früher diejenigen, die das anderen gesagt haben. Heute sind wir zum Teil selber so, dass wir uns so verhalten. Wie viel Not muss noch in unser Leben kommen, dass wir ihn wirklich aufsuchen? Es ist eine Zeit für die Gemeinde Jesu weltweit, wo der Herr richtet. Und jetzt wird sichtbar, wer wirklich ihn liebt, wie es im Psalm 116 am Anfang heißt: Ich liebe den Herrn. Wir sehen sie jetzt, die den Herrn lieben. Wir sehen sie, wie sie im Herrn dienen. Ich bin ja dein Knecht. Nicht mit den Worten, nicht einfach nur mit den Lippen, sondern vor Ort. Ich bin dein Knecht. Deine Gelübde zu erfüllen, liegt mir auf dem Herzen. Not hat dem Psalmisten hier im Psalm 116 dazu gebracht, zu sagen: Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Diese Not hat es ihm so richtig klar gemacht, wie sehr er diesen Frieden und diese Ruhe braucht und wie weit sie, so schien es ihm, entfernt ist von ihm. Wie sehr er die Nähe Gottes braucht. Nun, wenn man hungrig ist, sucht man nach Nahrung. Und man hebt jeden Brotkrümel auf, den man findet. Ich glaube, das ist etwas, wo ihr alle zustimmen würdet. Wenn jemand in einer Hungersnot sich befindet und er kommt an etwas vorbei, was essbar ist, wird er nicht sagen: Oh nee, das entspricht aber nicht meinem Geschmack. Also das ist nicht so richtig gut gebacken, gebraten, gewürzt. Nee, also das tue ich jetzt nicht essen. Er greift zu, die Not macht es schmackhaft. Wie sehr hat die Not in eurem Herzen euch es schmackhaft gemacht, das Brot des Lebens zu ergreifen. Es ist die Not gewesen des Psalmisten, der nun es eben auch genau so gesagt hat, die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Diese Ausgangssituation, die wir hier geschildert bekommen, ist eine, die so bedeutsam ist für unser eigenes Leben, es zu verstehen. Nöte, die wir erleben, können zum großen Segen werden. Und wenn wir aber selbstgefällig werden, brauchen wir keinen Heiland mehr. Wir können dann immer noch für uns so natürlich unser normales geistliches Leben aufrechterhalten. Aber es ist nicht mehr, Herr, Herr, oh Herr, hilf, Herr, erbarm dich über mich. Es ist nicht mehr, dass ich suche und verlange habe nach meinen Brüdern und meiner Schwester und sage, oh, wie schön ist es, wenn wir zusammen in das Haus Gottes kommen können. Wir brauchen es nicht mehr. Der Herr kann uns in solch einer Zeit so schwer erreichen, wenn wir Worte hören wie diese, sitzen wir da und sind einfach stolz, schütteln den Kopf und sagen, das stimmt doch nicht. Betrifft mich nicht. Betrifft mich nicht. Wisst ihr, Lieder, die Gott uns auch geben möchte, die für uns ein ganz, ganz großer Segen sein dürfen. Und das ist nun das, was ich hier heute Morgen eigentlich auch weitergeben möchte, diesen Segen. Sie können uns nur zum Segen werden, wenn wir wieder elend werden. Und all unseren Stolz ablegen, den wir haben. Und nur noch sage, Herr, wenn du dich nicht über mich erbarmst, ist es vorbei mit mir. Ich bete nie besser wie zu der Zeit, wo ich am Boden bin. Und ich bete nie oberflächlicher und leerer wie zu der Zeit, wo ich sage, oh, ich bin aber ein guter Christ. Oh ja, ich bin ein guter Christ. Also, diese Ausgangssituation, diese Fesseln des Todes, diese Ängste, diese Drangsal, dieser Kummer, dieser Fall, diese Bestürzung, lehnt sie nicht ab als etwas, wo ihr aus eurem Leben nur haben wollt, damit ihr einfach normal euer Leben wieder leben könnt. Sondern seht sie als etwas an, was Gott gebrauchen will, um euch zu sich zu ziehen. So wie der Psalmist genau es hier auch für sich sagt, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Ich denke, dass der Herr Jesus für seine Gemeinde auf der ganzen Erde diesen einen großen Wunsch hat, dass sie wieder zurückkehren, seine Kinder, zu ihm. Von ganzem Herzen. Und dann Aussage, meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen. ja, vor seinem ganzen Volk in den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Das ist mir ein Anliegen. Der Herr hat mich errettet. Und jetzt, weil er mich errettet hat, weil ich nicht mehr verloren bin, weil er mir vergeben hat, weil er mich versöhnt hat, jetzt möchte ich ihn aufsuchen. In seine Vorhöfe, zu seinem Haus kommen, unter seinem Volk möchte ich ihn loben. Dann sind wir wirklich lebendige Gemeinde. Ich habe das schon ganz oft gesagt, wenn wir uns hier drängeln zum Gebet, wenn jeder Einzelne sagt, ich möchte drankommen, meinen Herrn zu loben. Ich möchte es tun im Angesicht seiner Kinder. Ich möchte es mit Freude tun. Ich möchte meinen Mund nicht verschließen. Wie weit sind wir davon noch entfernt? Wir können da sitzen, wir hören Gottes Wort über Jahre und Jahrzehnte. Aber es drängt uns nicht, wie es uns drängen sollte, mitzubeten. Können wir nicht reden? Haben wir keine Stimme? Fehlt uns die Kraft? Warum beten wir nicht? Wisst ihr, ich kann es euch sagen, warum ich nicht bete, wenn ich nicht bete. Weil ich eiskalt bin. Ein Egoist, stolz und eigensinnig. Nein, nein, ich bete nicht. Das ist so. Bei euch ist es nicht anders. Das ist bei uns allen dasselbe. Das ist bei uns allen dasselbe. Deswegen ist es Gnade, wenn wir am Ende beim Herrn Jesus in der Herrlichkeit sind, nicht unser Verdienst. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Aber der Herr möchte an uns wirken, er möchte uns voranbringen. Wenn Leute hierher kommen und uns besuchen, sollen sie dann den Eindruck haben, es ist wunderschön, mit Jesus zu leben. Und es ist wunderschön, mit Jesus zu reden. Es ist wunderschön, ihn anzubeten, ihm zu dienen. Mir kommen die Tränen, wenn ich mir überlege, dass es notwendig ist, danach zu fragen, dass jemand Dienste tut, die selbstverständlich sind, wie jetzt mit einer Desinfizierung oder Gemeindeputzen. Und dann meldet sich immer die gleiche, die schon einfach, ja, wie soll ich jetzt sagen, eigentlich würde man sagen, sie sollte sich jetzt eher ausruhen dürfen, weil sie schon 80 überschritten habe. Aber nein, sie meldet sich. Und die andere, nicht, dass ich jetzt mit allen das schimpfen will, aber versteht, das sind die Punkte, wo wir wirklich Schritte noch vor uns haben, die wir tun sollten, dass sowas gar nicht notwendig ist. Dass einfach von sich aus die Leute sich melden und sagen, wisst ihr, wir wissen, das ist jetzt eine besondere Zeit hier auch für euch als Gemeinde, für uns als Gemeinde. Wie können wir denn helfen jetzt auch damit? Vielleicht bin ich eine einzelne Maßnahme, ich übernehme das, was kann ich denn noch tun? Das ist doch eigentlich so, wie man dann auch denkt, dass es gut und richtig wäre. Dass man miteinander sagt, wir sind Gemeinde, nicht einfach nur, es sind 2, 3, 4, die machen das natürlich, das wissen wir, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Wenn ich nachher rausgehe, dann nächstes Mal ist desinfiziert, das weiß ich, da muss ich mich nicht darum kümmern. Nein, wir sind Gemeinde, ihr alle miteinander. Und so wenig sind wir eben noch Gemeinde, dass wir das obwohl wir 24 Jahre nun den Weg gehen, manche, die hier sind, noch gar nicht so richtig wahrhaben wollen. Vielleicht muss der Herr noch weitere Nöte in unser eigenes Leben kommen lassen, dass wir noch mehr dahin geführt werden, wie der Psalmist zu sagen, oh, ich möchte in seinem Vorhof nun auch ihm meine Gelübde erfüllen. Ich habe mich über vieles auch gefreut in der vergangenen Woche und Monate. Geschwister, die mit dabei sind, sagen, ja, und komm, das ist schön, das ist auch wunderbar, die mithelfen. Ich will also gar nicht den Eindruck erwecken, als wäre das alles nur negativ. Aber ich möchte uns realistisch zeigen, wo wir stehen. Denn manches Mal kann es sein, dass jemand den Eindruck hat, ach, so steht es mit mir oder mit meiner Gemeinde. Und dann wäre es also wichtig, dass wir das richtig einschätzen können, richtig verstehen können. Was ist eigentlich das Gesunde? Das, was, ich möchte es mal jetzt sagen, einen lebendigen Christen ausmacht. Und das sehen wir hier eben genau an diesem Anliegen. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohl getan. Ich will es mal so sagen. Es ist hier die Erinnerung an dem Wirken des Herrn an ihm, die Erlösung, die erfahrene Gnade, die erfahrene Hilfe, die erfahrene Rettung, der erfahrene Trost, der erfahrene Beistand, die erfahrene Befestigung, so wie er es dann ja auch sagt, du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Dieses erfahrene Heil ist etwas, was antreibt. Du hast mir wohlgetan. Diese Gegenwart Jesu Christi im täglichen Leben, wo er mich, wo er uns ganz persönlich anrührt, wo er unsere Tränen uns trocknet, wo er unsere Seele errettet, wo er unseren Fuß vom Fall bewahrt. Das sind diese Augenblicke, ich will es mal jetzt so schildern, wo wir das genau spüren. Herr, wenn du jetzt nicht bei mir gewesen wärst, hätte ich total versagt. Erfahrene Erlösung macht demütig. Stolz sind wir von ganz alleine. Aber erfahrene Erlösung macht demütig. Ich kann weinen, ohne dass mich jemand trösten kann. Ich kann fallen, ohne dass ich Halt habe. Und ich kann verloren gehen. Alles von mir aus selber. Das kann ich alles selber. Das könnt ihr auch alles von euch selber. Das ist die Realität. Die erfahren wir auch immer wieder. Aber weil Jesus Christus nun in unser Leben gekommen ist, lässt er es uns spüren und lässt es uns erfahren, dieses Werk von ihm, das, was hier als Wohltun übersetzt ist, also das ist etwas gemeint, was, wo er Gutes tut an uns. Sein Heil. Wenn der Herr Jesus nicht jeden Tag mir Heil schenken würde, gäbe es für mich gar keine Hoffnung und für euch auch nicht. Wenn ich jetzt nicht in der vergangenen Woche sein Heil jeden Tag erfahren und erlebt hätte, würde ich jetzt nicht mehr glauben können. Wenn er nicht meine Tränen trocknen würde, könnte ich nicht froh sein. Ich könnte nicht froh sein. Und wenn er meinen Fuß nicht stabilisieren würde, würde ich fallen. Diese erfahrene Erlösung ist eigentlich wie, ich will es mal so sagen, wie das Salz in der Suppe. Das ist jetzt ein dummer Vergleich, aber trotzdem, es ist das, was es ausmacht, das Christsein. Christus in mir. Er lebt. Er hat mich getröstet heute Morgen, als ich aufstand. Und er hat genau gesehen, was mir auf dem Herzen lag. Das sind so, könnte man jetzt sagen, Aussprüche von jemandem, der in diesem Heil lebt. Oh, diese erfahrene Erlösung. Sie ist so wunderschön. Sie ist unvergleichlich. Und sie bringt uns dazu, von Jesus zu sprechen. Nicht mehr ich habe getan, sondern der Herr hat mir wohl getan. Der Herr hat mir wohl getan. Dann können unsere Herzen zerbrochen werden. Das ist manchmal so ungeheuer schwierig, unsere eigenen Herzen zu zerbrechen. Diese stolzen Herzen, dass Jesus alles für uns ist und wir Sünder sind, arm und blind und bloß. Aber wenn dann diese Errettung in unsere Herzen einzieht, wenn es dazu kommt, dass der Herr Jesus seine Hand ausstreckt und uns anrührt, sagen wir wie die Emmaus-Jünger: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Danach hat der Herr verlangen: Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei mir. Das ist ein tiefes, inneres, herzliches Verlangen nach Jesus. Und jetzt werde ich, wo er ist, wo er sich offenbart, werde ich hingehen. Herr, ich muss dich sehen. Herr, ich muss dich hören. Ich muss dein Wort hören. Wisst ihr, es ist ganz anders wie stille Zeit nach Bibelleseplan. Heute ist dran und dann weiß ich nach einer halben Stunde schon gar nicht mehr, was ich gelesen habe. Es ist was Persönliches. Es ist etwas überaus Lebendiges. Jesus lebt. Und dieses Wort, was ich lese, ist ein lebendiges Wort. Oh, dieses erfahrene Heil. Es macht hungrig nach mehr. Und jetzt will ich es mal mit anderen Worten sagen. Rituale gewöhnen einen daran, etwas zu tun, ohne überhaupt im Herzen mit dabei zu sein. Wenn du deine Bibel liest und nichts empfindest in deinem Herzen, in deinem Sinne, in deinem Verstand, in deinem Wille, in deinem Gefühl, dann bitte Gott darum, dass er dies von dir nimmt. Dass du nicht deine stille Zeit einfach machen kannst, wie wenn du, ach ja, irgendetwas Routinemäßiges tust. Sondern, dass es dir etwas ist, wo du sagst: Ich begegne dem lebendigen Gott und ich höre jetzt sein Wort. Und ich freue mich jetzt, es hören zu dürfen. Es ist stille Zeit, also wie es sein sollte. Aber wir alle miteinander haben da noch zu kämpfen, zu ringen. Wisst ihr, das ist das Wichtigste, dass ich ehrlich meinem Herrn sage: Herr, ich bin noch lang nicht das, was ich sein sollte. Ich bin noch lange nicht der Christ, der ich sein sollte. Und es ist so schrecklich, wenn wir kein Verlangen haben. Oh, ich bin ein guter. Dann kann ich über andere schimpfen. Schau mal der, schau mal jenen. Der macht aber merkwürdige Dinge. Dann ist die Gemeinschaft keine mehr, die erbaut, wo Christus alles ist und in die Mitte gestellt wird. Und alle, die aus dieser Gemeinschaft kommen, Jesus Christus im Herzen haben und sagen, ich bin ja dein Knecht, ich möchte dir dienen. Sondern geht man auseinander und sagt, oh, jetzt habe ich aber wieder was gehört von dem und von jenem, und was weiß ich was. Dieses erfahrene Heil, so wie er es erfahren hat, bringt ihn dazu, jetzt in dieser Not, in die er auch immer wieder kommt oder sich gerade befindet, neu den Herrn aufzusuchen. Oder auch wenn er gar nicht in einer Not ist. Aber hier befindet er sich in einer Not. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Das ist auch eine Sache, eine Angelegenheit, wo ich denke, dass wir ganz oft in unserem eigenen Verhalten nicht immer so offen sind. Wir leben nicht in dieser Ruhe, wie wir in ihr leben sollten. Wir alle miteinander haben damit immer wieder zu kämpfen. Wenn ich das schon mal erst an mich herankommen lasse, ist es gut. Aber der Herr kann den gar nicht mal ansprechen, der sagt, ach, mir geht es gut. Ich habe diese Ruhe. Beispiel, wenn ich 1 Million auf der Bank habe und es kommt jemand und drückt mir einen 10-Mark-Schein in die Hand, also dann sage ich, ah, ich habe ja alles, bitte schenkt es jemand, der arm ist. Wenn ich arm bleibe und es kommt jemand und drückt mir etwas in die Hand, sage ich, oh ja, ich möchte es gerne nehmen. Habt ihr Verlangen nach dieser Ruhe Gottes? Es ist Gottes Ruhe. Sie kommt von seinem Werk, denn er hat mir wohlgetan. Diese Ruhe, wir müssen ein Verlangen danach haben. Es ist nicht einfach so, dass es so selbstverständlich ist. Im Hebräerbrief gibt es ein ganzes Kapitel, welches sich mit der Ruhe beschäftigt und wie das Volk Israel auf der Wanderung durch die Wüste das Ziel aus den Augen verloren habe. Ihr könnt es ja selber für euch lesen, im Hebräer 4 ist es genau so beschrieben. Und da heißt es, Vers 11, den will ich jetzt gerade mal vorlesen, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Die Rede ist von dem Volk Israel in der Wüste. Also sie sind ausgezogen. Der Herr hat sie wirklich auch aus Ägypten befreit. Aber dann haben sie sich zurückgesehnt nach Ägypten. Und sie haben den Herrn nicht mehr vor Auge gehabt. Sie haben geschumpfe mit Mose und mit Aaron. Sie haben sich beschwert und sie haben gesagt, also wie schrecklich ist diese Reise. Und dieses Manna. Wir hatten in Ägypten Knoblauch. Es ging uns so gut. Sie waren nicht mehr eifrig bestrebt, in diese Ruhe einzugehen. Wisst ihr, manches Mal glaube ich gar nicht, dass wir so richtig die Gnadenlehre begriffen haben. Ich sage es euch auch, was ich damit meine. ein Punkt in den Punkte, die wir in der reformierten Lehre ganz besonders auch betonen, ist das Ausharren der Gläubigen. Das hat nichts mit Haarwuchs zu tun, nicht, dass er das missversteht, sondern Ausharren. Und wir sagen, es zeigt sich das Werk Gottes im Herzen eines Kindes Gottes darin, dass es beständig, fortwährend, bis zum Ende sich an Jesus Christus festhält. Beständig, fortwährend, bis zum Ende. Die anfängliche Zuversicht. Das heißt, wenn jetzt jemand diese Lehre, die biblische Lehre des Ausharrens der Kinder Gottes verstanden hat, als Zeichen der Gnade Gottes in seinem Leben, dann muss er Angst bekommen, eine gute Angst, ich meine jetzt keine falsche Angst, dann fürchtet er sich davor, Jesus zu verlassen. Dann hat er Angst davor, in einer guten Weise von Jesus sich zu entfernen. Diese Ruhe, nicht mehr als sein oberstes Ziel zu haben. Wo bin ich? Wo lebe ich? Wo ist meine Heimat? Meine Heimat ist das himmlische Jerusalem, die Stadt, die vom Himmel herabkommt. Die Ruhe, die ich aussuche, ist eine himmlische Ruhe, eine selige Ruhe, die ich habe in vollkommener Weise, wenn der Herr Jesus Christus mich nach Hause geführt hat. Aber solange ich noch nicht zu Hause bin, halte ich es wie Paulus. Ich jage auf das Ziel zu, auf die Auferstehung. Da möchte ich euch ermutigen, ich muss mich ja selber ermutigen. Es ist nicht einfach, wisst ihr, beständig und beharrlich und treu in den einzelnen Dingen zu sein, die wir auch tun als Kinder Gottes. Es ist nicht einfach und wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Gerade im Hebräerbrief, wo das ja auch nun beschrieben ist, diese Ruhe, um dass wir sie in sie eingehen sollen. Gerade im Hebräerbrief ist diese Ermahnung auch, ihr kennt sie alle, lasst uns nicht versäumen, die Versammlungen, also dass wir von innen einfach wegbleiben. Wenn jemand krank ist, dass er ins Bett liegen muss und er kann jetzt gar nicht mehr gehen oder hat andere wirkliche wichtige Gründe oder auch schwerwiegende Entfernung oder sowas, ich kann das alles begreifen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Das ist einfach so, dass wir von uns aus auf unserem Weg in diese Ruhe manches Mal auch das Ziel von den Augen verlieren. Und dann fangen wir an, Dinge zu tun, die wir früher nie getan hätten. Und das ist dann etwas, wo wir dran denken sollten, wo wir auch uns also so ein bisschen dazu bringen sollte, wieder ganz neu uns zu ermutigen und zu sagen, wir wollen auf diesem Weg weiter beständig, ausdauernd und mit Ausharren vorangehen. Wir brauchen es. Das ist das, was die Gnade mich lehrt. Ich brauche Jesus. Das ist nicht so, dass ich sagen kann, ach, ich gehe 3 Wochen gar nicht mehr in die Gemeinde. Ich kann zu Hause genauso leben als Christ. Das sagt die Welt, das sagt der weltliche Christ. Aber ein Kind Gottes weiß, dass es zum Haus Gottes gehört, weil es ein Teil an dem Leib Christi ist. Und es wird immer, soweit es ihm möglich ist, versuchen, diesen Platz auszufüllen. Ich bin ja dein Knecht. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt aber noch zwei Dinge auch euch mitgebe, ein, zwei Dinge, die ihr vielleicht gerade mit eurer eigenen Ruhe ganz arg zu kämpfen habt, unbedingt hören sollt. Also ermutigende Dinge. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Diese Ruhe, von der ich hier spreche, ist eine Ruhe, die mir wirklich niemand nehmen kann. Sie ist nicht antastbar von dem Feind. Es ist zwar so, dass ich manches Mal, auch bedingt durch eigene Nachlässigkeit, sie weniger erfahre und erlebe, aber sie kann mir nicht gestohlen oder geraubt werden. Das sage ich jetzt denen, die gerade in Not sind, die mit ihrer Ruhe und mit ihrem Friede immer wieder auch zu kämpfen haben. Und die sagen, Mensch, ich möchte eigentlich viel lieber noch mehr und noch tiefer diese Ruhe in meinem eigenen Herzen haben. Und manchmal habe ich Angst, dass ich sie verlieren kann. Nein, du wirst sie nicht verlieren, weil der Herr sie dir bewahren wird. Im Jesaja heißt es einmal so schön, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, ist einer, den der Herr uns bewahren wird und den er sogar noch mehren kann. Ich möchte dich ermutigen. Manch einer, der tut sich wirklich schwer und der sagt, Mensch, ich würde ja gerne, ich habe erkannt, wie schwach ich bin und ich würde gerne in diesem Friede wachsen. In dieser Ruhe. Ich möchte gerne noch mehr in diese Ruhe hineinkommen, die Gott mir geben kann. Dann darf ich dir sagen, dass der Herr Jesus dir dabei helfen will. Und dass er dich wachsen lassen wird, in diese Ruhe hineinzukommen und sie zu finden als etwas, was der Herr in seiner Hand hält und was er weiter auch in deinem Herzen fortführen wird. Ich hoffe, dass ihr diese Ruhe genießt, erfahrt und darin lebt und euch daran freut. Denn der Feind versucht sie euch, mir auch, dauernd zu nehmen. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir wohlgetan. Darf ich euch noch sagen, dass diese Ruhe eine Ruhe ist, die vom Kreuz herab in mein eigenes Leben auch hineinkommt? Noch ganz kurz, diese eine Stelle möchte ich mit euch aufschlagen, weil der Psalmist redet von dieser Ruhe und er sagt, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Es ist Gottes Ruhe. Und im Kolosserbrief Kapitel 1, da heißt es, Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Manches Mal geht es mir so, und euch wird es sicherlich auch so gehen, dass ich bin dann über mich selber entsetzt, über meine Sünde. Dinge, die ich getan habe. Und ich bin dann traurig darüber. Das ist etwas, wo ich mich schäme, wo ich auch dann also sage, wie kann das nur sein? Dann kommt es ja auch immer wieder dazu, dass zusätzlich zu dem der Widersacher versucht, einen da so richtig durcheinander zu bringen. Also er will einen dann dahin bringen, dass man so an sich selber ganz und gar zweifelt. Und dann vielleicht aufhört, ganz für den Herrn zu leben. Das ist so sein Ziel. Und dann darf ich aber immer wieder, das ist für mich ja so große Freude, dass ich vor den Gnadethron Gottes treten darf. Dass ich den Herrn Jesus Christus am Kreuz aufsuchen darf, bildlich gesprochen. Und sage darf, Herr Jesus, dort hast du alle meine Sünde mit deinem Blut bezahlt. Die Schuld, die Strafe liegt auf dir, dass ich Frieden haben darf. Jesaja 53. Und das macht mich dann froh. Das macht mich wirklich dann auch ganz arg froh. Es gibt keinen anderen Ort, wo ich dann mehr Friede finden kann, wenn ich mich anschaue und sehe, was ich für ein Sünder bin, als dass ich auf den Herrn Jesus am Kreuz blicke und dann diese Vergebung ganz neu auch als eine wisse darf, die mir gilt. Oder wird der Herr Jesus mir groß und ich bin dankbar darüber. Nun, vielleicht geht es dem einen, und damit schließe ich jetzt auch wirklich, vielleicht geht es dem einen oder anderen aber auch so, dass er manches Mal den Eindruck hat, in meinem Leben würde ich gern viel mehr Ruhe haben, aber ich stelle mir diese Ruhe ganz anders vor. Der Psalmist unter Umständen hat ja auch seine Gedanken gehabt. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat mir wohlgetan. Geht es euch vielleicht auch so? Das Letzte, dann bin ich am Ende angekommen. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, Ruhe stelle ich mir anders vor. Da müsse einige Dinge ganz aus meinem Leben herauskommen oder müsse verschwinden, müsse einfach weg sein. Dann kann ich Ruhe haben. Jetzt passt auf, der Herr Jesus hat seine Jünger einmal Folgendes gesagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was ist dein Joch? Ich könnte jetzt eine ganze Liste vielleicht versuchen aufzuzählen, was es sein könnte. Aber ich möchte, dass ihr eines tut für euch persönlich. Dass ihr es im Herrn Jesus hinlegt und sagt, Herr Jesus, zeig mir doch einfach mal, was ist denn eigentlich mein Joch, was von dir mir aufgelegt wurde. Damit ihr das auch für euch verstehen könnt. Also manch einer ist jetzt in einer Situation, wo er sagt, eigentlich möchte ich jetzt bloß aus dieser Situation raus. Ich habe keinen anderen Wunsch, ich will aus dieser Situation raus. Und dann denkt man wirklich, nur wenn ich aus dieser Situation jetzt rauskomme, kann ich wieder Ruhe finden. Das ist durchaus denkbar. Aber es ist auch denkbar, dass genau diese Situation, in der ich mich jetzt befinde, eine Situation ist, die der Herr mir nun auch gibt und mich erleben lässt. Und nun sagt er mir, nimm du doch mein Joch und lern von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam beten. O Herr, wir kommen zu dir als Sünder. Und wir würden gerne sagen, wir sind lebendige Christen. Aber wir merken für uns, dass wir mit so vielen Dingen noch zu kämpfen haben. Wir spüren, Herr, dass so vieles in unserem Leben auch an uns zieht und zerrt und reißt. Und der Weg in deiner Spur, den wir gehen sollen, in deiner Fußstapfe, wir manches Mal gar nicht gehen. Ach Herr, was sollen wir dir sagen, was sollen wir dir versprechen? Wir können dir ja gar nichts versprechen. Aber wir wollen uns an dich hängen, weil du der bist, der vom Tod der retten kann, der Tränen trocknen kann und unserem Fuß Standfestigkeit geben kann. Du bist der Einzige, der wirklich Lebendige ist hier in dieser Gemeinde. Wir alle miteinander sind noch so unvollkommen, Herr. Und doch kommen wir zu dir und bitten dich darum, dass du uns weiterbringst, den nächsten Schritt im Glaube führst, persönlich für unser Leben mit dir, für unsere Gemeinschaft in der Familie und auch für unsere Gemeinschaft in der Gemeinde und für unser ganzes Leben in der Welt. Herr, du hast in der nächsten Woche einen Schritt, den du uns führen und leiten möchtest. Lass uns doch da vorangehen. Und bringe du unsere Seele ganz neu dahin zurück, dass wir in dir und deinem Werk ruhe. Oh, dass wir uns an dir freuen und sagen, wie der Psalmist, ich möchte meine Gelübde im Haus Gottes, vor dem Volk Gottes, möchte ich sie erfüllen. Ja, ich bin dein Knecht. Ja, ich bin dein Knecht. Amen.